Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Anja, die vor 4 Jahren eine schwere Diagnose erhalten hat, nachdem sie wegen körperlicher Schwäche beim Arzt gewesen war. Liebe Anja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo.
Anja, wie war denn das damals vor 4 Jahren? Woran hast du denn gemerkt, dass mit dir oder mit deinem Körper irgendwie was nicht stimmt? Und welche Diagnose hast du dann erhalten?
Also ich war eigentlich immer relativ fit und kam dann eines Tages nicht mehr die Treppen hoch. Ich war einfach nur geschwächt. Ich konnte meinen Dienst nicht verrichten wie sonst. Und jeder hat mich eigentlich angesprochen, warum ich so blass bin. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, zum Arzt zu fahren, eine Blutuntersuchung zu machen, weil ich immer eigentlich schon Eisenmangel hatte. Und habe gedacht, das liegt da dran. Mhm. Ja, und dann bin ich nach dem Arzttermin zum Surfen gefahren. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann den Anruf bekommen von meinem Arzt, dass ich sofort ins nächste Krankenhaus fahren soll, weil meine Blutwerte katastrophal aussehen.
Aber hat sich das denn schon eine Zeit lang, also hast du das schon so eine Zeit lang mit dir rumgetragen? Weil ich meine, das kennt bestimmt auch jeder von sich, dass er sich mal nicht so gut fühlt. Und dann weiß ich auch nicht, bei mir ist das oft so, dass ich denke, okay, ich müsste mal wieder mehr schlafen. War das schon bei dir über einen längeren Zeitraum so, dass du irgendwie schwach warst?
Ja, eigentlich so ein paar Wochen ging es eigentlich so hin und her. Mhm. Aber da ich eigentlich immer schon so ziemlich müde war, habe ich da jetzt nicht so großen Wert drauf gelegt, dass das was Ernstes sein könnte.
Okay, also du hast jetzt nicht irgendwie gedacht, Alarm, Alarm, sondern du dachtest nur, ach, ich lasse das mal abklären. Wenn die anderen das jetzt auch schon sehen, dass ich irgendwie schlappi bin, dann ist es besser, mal einen Arzt aufzusuchen.
Genau, und halt die Blässe ist vielen aufgefallen.
Ah, okay. Aber so ganz so doll schlimm kann das ja dann noch gar nicht gewesen sein, wenn du die Idee hattest, zum Surfen zu fahren, oder?
Also mein Arzt hat das in dem Moment anders gesehen, weil mein HB-Wert, der lag bei 4. Also ich schwebte eher ernsthaft in Lebensgefahr.
Krass. Aber du selber hast dich nicht so gefühlt, oder?
Nein, nein, nein. Also wie verrückt, gesagt, oder? Ich wäre auch aufs Brett gestiegen.
Verrückt.
Und im Krankenhaus haben sie mich dann auch nicht ernst genommen, als ich gesagt habe, dass ich ein HB von 4 habe. Dann haben sie erstmal die ganzen Blutuntersuchungen gestartet und dann kamen auch die ganzen Blutkonserven.
Weißt du denn, was für ein HB gesunde Menschen haben, gesunde Erwachsene?
Ja, also so bei Frauen liegt da so zwischen 11 und 12. Mhm.
Dein Arzt hat dich angerufen, als du auf dem Weg in den Urlaub warst.
Urlaub nicht. Ich wollte einfach ein Surfcamp in Rostock besuchen, einen Tagesausflug machen und wie gesagt, bin da mit meinem Mann hingefahren und auf dem Weg dorthin auf der Autobahn rief mich dann der Arzt an.
Und dann bist du umgedreht und ins Krankenhaus?
Genau, wir sind dann sofort umgedreht nach Hamburg gefahren, weil ich wollte nicht sonst wo irgendwo im Krankenhaus landen, sondern in meiner Heimatstadt und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren.
Okay, erzähl mal, wie ging das da weiter?
Ja, im Krankenhaus, wie gesagt, haben sie mich dann erstmal nicht so ganz ernst genommen, weil man, kein normaler Mensch kann mit einem HB von 4 stehen.
Was?
Und dann folgten halt die ganzen Blutuntersuchungen und dann kamen die ganzen Blutkonserven. Und dann habe ich erstmal 5 Liter Blut bekommen und dann ging es mir eigentlich relativ gut.
Dann warst du wieder ein bisschen fitter.
Genau. Und dann ging die Ursachenforschung los.
Das heißt, dein Arzt, hat er das schon vermutet, als er dich angerufen hat? Hat er da schon irgendwie eine Vermutung geäußert? Oder hat er nur gesagt, erstmal Krankenhaus und
erstmal Krankenhaus.
Weitersehen?
Genau. Mhm. Genau. Und im Krankenhaus wurden die sich dann halt auch nicht so wirklich einig, was das sein könnte. Und erst nach 4 Tagen kam dann halt die Diagnose, dass es dann Leukämie ist.
Krass, wie war das für dich, das zu hören?
Da ist eine Welt zusammengebrochen.
Das glaube ich.
Weil von heute auf morgen weißt du, du schwebst in Lebensgefahr und du kommst jetzt erstmal nicht mehr raus aus dem Krankenhaus.
Wie war denn dein Leben zu der Zeit? Also bevor du zum Arzt gegangen bist, okay, du warst körperlich ein bisschen schwach, aber wie war so dein, also du bist ja arbeiten gegangen, du sagst gerade, du bist verheiratet. Wie war das so? Hast du
Also der Heiratsantrag kam tatsächlich später.
Okay.
Wie gesagt, damals war das halt noch mein Freund. Mhm. Und eigentlich führte ich ein ganz normales Leben. Ich bin arbeiten gegangen, habe meine Hobbys betrieben, habe viel unternommen, viel gereist. Mhm. Und auf einmal bist du eingesperrt. Und ja, da wir ja noch die Corona-Zeit hatten, war halt komplette Isolation angesagt. Ich durfte keinen Besuch bekommen.
Oh Gott, du Ärmste.
Das war eigentlich so das Schlimmste für mich. Ich durfte meine Familie nur von draußen sehen. Mhm. Die standen vom Fenster, weil die durften auch nicht mal auf die Station. Mhm. Und das hat natürlich an der Psyche ganz schön genagt.
Ja, das also total verständlich. Ich spreche mit vielen Frauen, die ihre Diagnose während der Corona-Zeit bekommen haben. Und was das, was das mit den Patienten macht, ist unfassbar.
Ja, ja.
Du sagst, dein Leben war vorher also ein schönes Leben und du bekommst dann plötzlich diese Diagnose. Hast du denn in dem Moment, wo der Arzt dir das gesagt hat, schon gewusst, was das bedeutet? Also wusstest du, hast du dich vorher mit dem Thema Leukämie schon mal beschäftigt?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also man hört das halt immer so, ja, Stäbchen rein, Spender sein. Hm. Und alles Mögliche, aber wirklich Wert drauf gelegt habe ich nie.
Das heißt, du warst auch, also damals auch in deinem Umfeld und so weiter, hattest du jetzt nicht irgendwie Kontakt zu Menschen, die an Krebs erkrankt waren?
Nein.
Hm. Googelt man dann vorher? Also wenn man da im Krankenhaus liegt und die Ärzte 4 Tage lang überlegen, was könnte es sein, hast du da für dich schon mal irgendwie recherchiert, selbst nachgeguckt, dich informiert irgendwie?
Nein. Also ich bin sowieso kein Fan von Selbstdiagnosen oder sonstiges oder Lebenserwartungen, alles Mögliche zu googeln. Das habe ich überhaupt erstmal weggelassen.
Das hast du genau richtig gemacht. Viele sagen ja dann zu mir, das war eine schlechte Idee, bitte nicht machen.
Nein, Lebensprognosen oder sonstiges, das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch, das kann nur niederschmetternd sein, ne? Das,
genau so sieht's aus.
Das kann nicht dazu beitragen, dass du schneller wieder gesund wirst, wenn du liest, deine Erwartung ist bei, was weiß ich, 6 Monaten oder so. Mhm. Wie ging das weiter?
Genau. Also mein Arzt, der sagte mir, man könnte die Leukämie mit einer Chemotherapie beseitigen. Mhm. Dann wäre sie erstmal weg, aber ich müsste mir darüber im Klaren sein, wenn die Leukämie zurückkommt, dann wird es heftiger.
Okay.
Und eventuell sollte man sich darüber Gedanken machen, ob man eine Stammzellenspende in Anspruch nimmt. Daraufhin haben wir uns dann mit meinem Freund zurückgezogen und haben dann erstmal überlegt, was wir machen, ob wir es bei einer Chemotherapie belassen oder ob wir den weiteren Schritt gehen, eine Stammzellenspende zu suchen.
Das heißt, das sind Entscheidungen, die musst du selbst schon gleich dann treffen?
Ja.
Ist es denn so, dass wenn man die Diagnose Leukämie kriegt, dass es schon relativ sicher ist, dass man es dann noch ein zweites Mal bekommt, wenn man keine Stammzellenspende bekommt?
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leukämie zurückkommt, ist sehr hoch. Und ich kenne leider sehr viele, die nach der Chemotherapie quasi entlassen worden sind, geheilt waren und nach ein paar Monaten ist die Leukämie wiedergekommen.
Okay. Aber das wusstest du damals noch nicht. Die hast du ja wahrscheinlich dann erst später kennengelernt, ne?
Genau, genau.
Wofür hast du dich entschieden?
Ich habe mich tatsächlich dann für die Stammzellenspende entschieden, auch wenn ich schon aufgeklärt worden bin, dass das kein leichter Weg sein wird, aber ich habe es dann drauf zukommen lassen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Du bekommst also die Diagnose, du entscheidest dich für die Stammzellenspende. Musst du dich dann selbst dort überall registrieren oder anmelden? bei der DKMS zum Beispiel oder wie funktioniert das?
Genau, also das Krankenhaus hat mit mir dann den Kontakt mit der DKMS aufgesucht. Dann gab es einige Gespräche, wie man das machen könnte, weil zu Corona-Zeiten fanden keine Registrierungsaktionen statt, also ging vieles über mediale Medien. Wir haben dann ganz viele Aufrufe gemacht, um einen passenden Spender zu finden. Bei der Suche konnte ich halt nur aus dem Krankenhaus aktiv werden. Bei Instagram, Facebook, regionale TV-Sender, die habe ich dann halt alle angeschrieben.
Und du musstest da aber selbst auch aktiv mit dabei sein, oder?
Genau, genau. Nach der Chemotherapie wurde ich dann erstmal stabilisiert und dann wurde ich halt nach Hause geschickt. Und dann hieß es erstmal abwarten, bis jemand gefunden wird. Nach 3 Monaten kam dann der Anruf ungefähr, dass jemand gefunden worden ist. Daraufhin musste ich erneut ins Krankenhaus und dann begann wieder die ganze Chemotherapie, weil dann wird man komplett auf null reduziert. Also man wird komplett gelöscht.
Das Immunsystem wird komplett.
Immunsystem wird komplett gelöscht, genau. Und dann kam halt ein Beutel, der aussah wie Tomatenmark und ja, das war mein neues Leben.
Krass. Und dann hast du diese Stammzellenspende erhalten? Wie ist das? Also ist das, du liegst im Krankenhaus und bekommst das über einen Tropf oder wie funktioniert das?
Genau, das ist eine Infusion. Die wird in die Vene reingeschossen. Das geht über 4 Stunden ungefähr. Und danach merkt man aber, wie die neuen Stammzellen sich quasi im Körper einnisten. Also ich hatte extreme Rückenschmerzen, Fieberschübe und sowas.
Also dein Körper hat das jetzt nicht ohne sich dagegen zu sträuben so angenommen.
Genau, genau.
Okay. Und Anja, lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast die Chemotherapie bekommen. Ist das bei dir dann auch so gewesen, dass du so eine Dauerchemo bekommen hast und da die ganze Zeit im Krankenhaus bleiben musstest?
Es waren 4 Zyklen, die ich dann bekommen habe, bis das komplett alles gelöscht war. Und dann kam, wie gesagt, die Stammzellenspende.
Und die ganze Zeit über warst du aber im Krankenhaus oder warst du zu Hause?
Nein, ich war die ganze Zeit im Krankenhaus.
Das heißt, du warst über Wochen isoliert, konntest deinen Partner nicht sehen, deine Familie nicht sehen.
Ja.
Wie hast du das ausgehalten?
Schwierig. Also Gott sei Dank gibt es Handys und mediale Hilfsmittel. Aber das war schon schwer, keine Umarmung zu bekommen oder einen Kuss oder eine Streicheleinheit.
Oh Gott, das kann ich mir total vorstellen. Das ist ja furchtbar. Und aber dir ging es ja wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, ging es dir denn schlecht mit der Chemotherapie und so weiter? Hattest du Nebenwirkungen?
Nein, also mittlerweile gibt es so gute Sachen, die Chemotherapien nicht mehr so heftig reagieren lassen wie damals. Also ich musste mich zum Beispiel nicht übergeben oder sonstiges. Das habe ich eigentlich ganz gut verkraftet.
Und hast du dann in der Zeit auch irgendwie psychologische Unterstützung in Anspruch genommen? Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon allein schwer ist, gesund zu werden, wenn man im Krankenhaus isoliert ist, fernab von seiner Familie, aber dann auch noch so eine Therapie zu bekommen, wie du sie bekommen hast und vor allem auch so eine mit so einer Diagnose.
Ja.
Wie hast du das geschafft?
Also ich hatte tatsächlich einen guten Psychologen an meiner Seite, der mich mental aufgebaut hat und gestärkt hat. Und das hat mir sehr geholfen.
Wie hat das denn dein Partner vertragen, dass er dich in der schweren Zeit gar nicht so in den Arm nehmen und küssen durfte und umarmen und so weiter?
Oh, das war sehr schwierig für ihn. Er hat ebenfalls dann psychologische Unterstützung bekommen von der Firma aus und das hat ihm sehr geholfen.
Das kann ich mir vorstellen, dass auch die Angehörigen da unfassbar drunter leiden.
Ja, man ist halt in dem Moment total hilflos. Man kann halt nichts machen, außer warten.
Ja, eben. Und anrufen, schreiben, aber das reicht ja nicht aus. Da gab es doch auch mal so Versuche, wo dann festgestellt wurde, dass die körperliche Nähe so unfassbar wichtig ist. Und wenn das ja alles wegbricht, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar den Genesungsprozess auch verzögert. Weil, also ich meine, wenn man krank ist, dann braucht man ja gerade die Nähe zu anderen.
Genau. Deswegen, was mir Also ich war dankbar dafür, dass die Schwestern alle so liebevoll waren und ja, alles Mögliche versucht haben, die Patienten dort aufzuheitern.
Ja, also war dort wenigstens liebevolles medizinisches Personal sozusagen im Krankenhaus.
Absolut, absolut. Ach, schön. Auch die Ärzte, die waren klasse.
Ja, das ist, also ich glaube, dass gerade 2020, das war eher eine herausfordernde Zeit für alle. Und ich glaube, auch wenn du dort arbeitest, ist es ja auch schwerer als zu, ja, in Anführungszeichen, normalen Zeiten. Ne?
Wobei, ich hatte einen Professor, der sagte gleich, machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden nicht an der Leukämie sterben, wenn, dann sterben Sie an den Nebenwirkungen.
Echt, ja. Der Chemo.
Mhm. Und als ich das gehört habe, das war heftig.
Ja, das glaube ich. Aber du sagst ja, die Nebenwirkungen waren jetzt erträglich.
Genau, die Nebenwirkungen waren erträglich, nur was danach passierte, das war eigentlich so das Schlimmste.
Erzähl mal, was ist danach passiert?
Also die Stammzellenspende verlief super. Ich war nach 3 Wochen schon zu Hause und die Ärzte, die waren ziemlich optimistisch und haben leider zu schnell die ganzen Medikamente reduziert. Und das hat mein Körper leider nicht verkraftet. Und die Ärztin sagte zu meinem Mann, wenn ich in der Nacht anfange, Blödsinn zu erzählen, dann soll er mich sofort ins Krankenhaus bringen. Und ja, so passierte das dann auch, dass ich dann plötzlich in der Nacht Blödsinn erzählt habe und er mich dann sofort ins Krankenhaus gebracht hat und ich einen extremen Natrium-Kalium-Mangel hatte und daraufhin auch leider Epilepsie bekommen habe.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bedeutet, du hast Blödsinn erzählt, wofür ist denn das jetzt ein Anzeichen gewesen?
Also Blödsinn, ich habe dann plötzlich mitten in der Nacht angefangen, Sachen zu erzählen, die ziemlich wirr war, die hatten überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Ich habe auf der Arbeit angerufen, dass ich morgen zur Arbeit erscheine. Also kompletter.
Also du warst verwirrt.
Ich war absolut verwirrt und ich weiß absolut nichts mehr davon.
Aber wofür ist das ein Anzeichen? Also was bedeutet das? Also warum hat die Ärztin deinen Partner genau auf diesen Zustand hingewiesen und gesagt, dann aber bitte ins Krankenhaus?
Weil Natriummangel und Kaliummangel dafür halt ja, verantwortlich sein können, dass sowas halt im Gehirn passiert.
Ja.
Deswegen haben auch ganz viele ältere Menschen diese Problematik, wenn sie zu wenig trinken, dass sie dann halt verwirrt sind und Blödsinn erzählen.
Aha, Oh, das ist ja spannend. Okay, jetzt habe ich wieder was gelernt, siehst du. Okay, dann hat dein Partner dich also direkt wieder ins Krankenhaus gebracht.
Genau.
Wie ging es weiter?
Genau, und dann folgten da die ganzen Untersuchungen mit MRT. Und dort haben sie festgestellt, dass ich einen permanenten epileptischen Anfall im Kopf habe. Und haben dann mit meinem Partner zusammen besprochen, wie sie jetzt weiter vorgehen. Und die einzige Möglichkeit war, mich halt ins Koma zu legen.
Um Gottes Willen.
Ja.
Also, und das sind aber auch Auswirkungen der Therapie gewesen? Oder wo kam das her? Weil sie die Medikamente zu früh abgesetzt haben? Oder?
Genau, die Ärzte, die waren halt einfach zu euphorisch und haben zu schnell die Medikamente reduziert.
Ja. Das heißt, du wurdest dann ins künstliche Koma gelegt.
Genau. Damit sich mein Körper regeneriert und sich erstmal auf das Wesentliche konzentriert.
Ja. Oh, das muss ja für deinen Partner auch die Hölle gewesen sein, so eine Entscheidung zu treffen. Und wie lange warst du dann im künstlichen Koma?
Das waren ein paar Tage. Also das haben sie öfters gemacht.
Okay.
Also das war nicht, die haben mich dann aufgeweckt und als sie dann gemerkt haben, okay, es ist immer noch nicht besser, dann haben sie es halt erneut getan.
Das ist ja krass. Okay, erzähl mal weiter. Mir fehlen da gerade die Worte, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, und irgendwann bin ich dann halt aufgewacht und ich konnte mich dann halt überhaupt nicht mehr bewegen. Also ich war total spastisch gelähmt. Ich musste komplett das Sprechen lernen. Ich hatte verkrampfte Hände. Ich konnte mich nicht bewegen und musste alles von vorne erlernen.
Ach du meine Güte. Wie lange hat das gedauert? Und wie hat sich das für dich angefühlt? Also du wirst ja sicherlich keine Erinnerung an die Zeit haben, denke ich mal.
Nee, also ich lag ein halbes Jahr im Krankenhaus. Ich war auch auf einer Schlaganfallstation. Und dort haben sie mich dann halt aufgepäppelt mit Logopäden, Physiotherapien, Ergotherapien.
Ja.
Und so habe ich mich zurück ins Leben gekämpft.
Unglaublich. Also hast du davon noch Überbleibsel oder ist das alles wieder komplett weggegangen?
Ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch Ergo- und Physiotherapien und gehe auch regelmäßig zum Psychologen, weil das halt einfach Spuren hinterlassen hat.
Natürlich.
Und ich habe halt einen diagnostizierten Gedächtnisverlust. Also mein Kurzzeitgedächtnis leidet extrem. Ich kann mir sehr viele Dinge nicht mehr merken und muss mir viele Sachen aufschreiben, damit ich halt im Alter klarkomme.
Ist es so, dass man lernt, damit zu leben?
Man macht das Beste draus.
Ja.
Deswegen bin ich so dankbar für meine Familie, die mich da so unterstützt und mir keine Vorwürfe macht, wenn ich dann ein paar Mal nachfrage oder irgendwas vergesse. Ja. Die sind da sehr respektvoll.
Oh, schön. Anja, lass uns mal nochmal zurückgehen zu der Zeit, wo du dann aus dem Koma wieder erwacht bist, oder wo die dich zurückgeholt haben. Ist es okay, wenn wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen? Oder?
Ja, klar.
Okay.
Klar.
Du bist dann aus dem Koma sozusagen wieder erwacht und kannst du dich denn daran erinnern, an die Zeit, als du erwacht warst und wie war das, als du dann gemerkt hast, dass dein Körper nicht mehr so richtig funktioniert, wie er funktionieren sollte?
Ich weiß davon absolut gar nichts.
Okay.
Ich weiß, dass meine Schwester dann mich besuchen durfte kurz und hat dann auch ein Video gemacht, aber ich konnte nicht mehr sprechen, weil ich hatte einen Luftröhrenschnitt und dann mit der Logopädin konnte ich dann immer eine halbe Stunde dann halt sprechen, weil ich einen Aufsatz bekommen habe.
Was heißt das, du hast einen Aufsatz bekommen?
So ein Sprechaufsatz. Also da wurde dann quasi in den Luftröhrenschnitt wird dann so ein Teil aufgesetzt, dass man wieder sprechen kann.
Ah, okay.
Mhm.
Und dieser Luftröhrenschnitt, das wird dann irgendwann, verheilt das wieder und dann kann man wieder sprechen.
Genau. Dann wurde das Ganze entfernt. Und zugenäht und seitdem habe ich halt meine Narbe am Hals, aber dann musste ich halt nochmal das Sprechen lernen.
Okay, oh, wozu der Körper in der Lage ist, ist unglaublich, oder?
Wahnsinn.
Also du konntest nicht mehr sprechen und konntest du denn, also du hast gesagt, du hast irgendwie so eine spastische Bewegung irgendwie mit den Händen gemacht?
Genau, meine Hände waren total verkrampft,
ja.
Also ich konnte sie noch nicht mal öffnen. Dann habe ich so einen Gummiball bekommen, den hat man mir quasi zwischen die Hände gepackt, damit ich den halt immer bewege. Und dann hat die Physiotherapeutin, die dann halt immer versucht, die Finger auseinander zu spreizen. Und so ging das ein halbes Jahr lang.
Also das heißt, du bist da erwacht und du warst komplett hilflos, wie ein Baby.
Komplett.
Ja. Und durftest du dann aber auch wieder Besuch von deinem Partner bekommen oder hast du das auch alles alleine durchstehen müssen?
Das musste ich auch alles alleine machen.
Du Ärmster.
Also meine Schwester war die Einzige, die mich besuchen durfte, aber nur ein paar Minuten, weil es für mich zu anstrengend gewesen ist. Und das war's, ja.
Du hast also diese ganzen Therapien bekommen und nach einem halben Jahr warst du wieder so weit körperlich hergestellt, dass du nach Hause entlassen werden konntest und dein Leben wieder anfangen konntest zu leben? Oder hat das noch länger gedauert?
Das hat dann noch länger gedauert, aber ich wollte nicht gleich im Anschluss wegfahren zur Reha, sondern ich wollte einfach nur noch zu Hause bleiben. Ich wollte einfach nur zu Hause Kraft tanken und wieder zu mir kommen. Und erst später habe ich mich dann für eine Reha entschlossen.
Ja. Oh je. Erzähl mal, wie hat das deine Partnerschaft, was hat das mit deiner Partnerschaft gemacht die ganze Zeit? Du hast gesagt, jetzt bist du ja mit deinem Partner verheiratet. Also gehe ich davon aus, dass euch das Ganze noch mehr zusammengeschweißt hat. Ist das so gewesen?
Ja, mein Partner, der musste halt sehr viel zurückstecken. Also er musste mich halt von der Toilette hieven, in die Badewanne legen. Der hat wirklich alles gemacht, ja, wie halt bei einem Kleinkind. Also er hat mich versorgt mit Lebensmitteln. Ich musste halt auf meine Ernährung achten. Man muss dann halt ja ziemlich steril erstmal leben und keine Pflanzen haben, nicht mit Blumenerde in Kontakt treten und alles Mögliche. Ich habe dann beschlossen, als es mir wieder gut ging, mein Leben zu feiern, meinen zweiten Geburtstag zu feiern und gleichzeitig seinen Geburtstag nachzufeiern. Hab dann seine Familie heimlich eingeladen aus Berlin und wir haben ein Lokal gemietet mit meiner Schwester zusammen.
Er wusste nichts davon.
Er wusste absolut nichts davon und meine Schwester hat mir eine Überraschung gleichzeitig gemacht, weil sie meine Freundinnen aus Polen eingeladen hat.
Oh, schön.
Und die sind halt auch alle mit Familie angereist und einen Tag bevor die Feier stattfand, damit die Emotionen nicht zu groß sind, hat sie mir dann halt die Überraschung gemacht, hat mich dann abgeholt. Wir sind dann zu ihr gefahren und meine Freundinnen waren alle da aus Polen, die ich ja schon so lange nicht mehr gesehen habe.
Ja.
Und am nächsten Tag haben wir dann halt ganz groß gefeiert und dann kam der Heiratsantrag. Und mein,
voll schön.
Ja, mein Partner wusste halt absolut nichts davon. Der wusste auch nicht, dass seine Familie angereist ist. Und wir haben dann halt auch mit über 30 Leuten zusammen gefeiert.
Ja.
Ja, und dann hat er halt auf dieser Feier beschlossen, mir einen Heiratsantrag ganz spontan zu machen.
Voll schön. Und dann, wann habt ihr geheiratet?
Wir haben genau 2 Jahre nach meiner Stammzellenspende geheiratet. Am 27.08. Ja. Zuerst standesamtlich, nur mit Trauzeugen, weil ich habe mich halt noch nicht so fit gefühlt, um eine ganze Nacht durchzutanzen. Und ein Jahr später haben wir dann ganz groß in Polen gefeiert. Genau, wow. Ein Jahr.
Letztes Jahr war das dann, oder?
Genau.
Oh, schön. Kommst du denn aus Polen? Ist das?
Nein, ich habe polnische Wurzeln. Ich bin in Hamburg geboren.
Okay.
Aber meine Eltern kommen aus Polen. Und ich bin halt bei meinen Großeltern aufgewachsen quasi. Bis ich in den Kindergarten gekommen bin, habe meine ganzen Schulferien in Polen verbracht und damit bin ich da halt sehr eng mit verbunden.
Ja, ist deine Heimat. Schön. Anja, wie ging das denn weiter, nachdem du also dann dich langsam Schritt für Schritt wieder erholt hast? Du bist ja jetzt sehr engagiert bei der DKMS. Wie ist das dazu gekommen, dass du da jetzt so aktiv bist?
Dadurch, dass ich momentan nicht mehr arbeiten kann, ich bin also berentet, befristet, dachte ich mir so, dann kann ich auch die Zeit sinnvoll nutzen und halt anderen helfen.
Ja.
Und anderen Mut geben. Dadurch ist halt auch der Instagram-Account entstanden. Und habe mit sehr vielen Patienten Kontakt und ermutige sie und mache halt auch sehr viele Registrierungsaktionen, habe dadurch sehr viel Anerkennung bekommen.
Hast du denn deinen Stammzellenspender tatsächlich auch über die DKMS bekommen? Ist das dadurch vermittelt worden?
Ja, während ich noch im Krankenhaus lag, hat mir dann eine anonyme Person geschrieben, weil man darf halt erstmal keinen Kontakt haben, also man darf keine persönlichen Daten austauschen. Ja, eine junge Frau schrieb mir dann, dass sie sich freut, mir helfen zu können und sie würde sich freuen, wenn wir in 2 Jahren dann halt Kontakt haben könnten und wissen, wer wir sind. Und wir hatten die ganze Zeit über die DKMS Kontakt, schriftlichen Verkehr und jetzt nach 2 Jahren durften wir dann halt die persönlichen Daten dann jeweils bekommen.
Und habt ihr euch getroffen?
Nein, wir haben uns noch nicht getroffen. Ich weiß, dass das Lena ist. Lena wohnt in Süddeutschland und ist ziemlich beschäftigt, weil sie gerade noch dual studiert. Aber das Treffen wird noch stattfinden.
Ja.
Aber wir telefonieren regelmäßig, schreiben regelmäßig und ja.
Was hat das mit dir gemacht, als du das erste Mal mit ihr Kontakt hattest? War das irgendwie so wie Seelenverwandtschaft oder ist das irgendwie so ein Gefühl, was man hat, wenn man sich dann ja irgendwie die Stammzellen teilt oder wie ist das?
Also es war ziemlich komisch. Es war sehr emotional, weil es ist deine Lebensretterin.
Ja.
Also sie hat mir das Leben gerettet. Wäre sie nicht da, wäre ich es wahrscheinlich nicht mehr hier gerade.
Ja.
Und man steht sich halt so nah wie keinem anderen irgendwie. Ja,
Wahnsinn. Das glaube ich, klar. Du verdankst ihr dein Leben. Und sie, für sie ist das bestimmt auch ein ganz, ganz großes Gefühl, wenn sie, also wenn ich mir so vorstelle, wenn ich mit meinem Blut, ne, jemanden das Leben rette, was das, wie bedeutend das ist.
Ja.
Das heißt, das steht euch noch bevor, das persönliche Kennenlernen, also das sich gegenüberstehen und in die Arme fallen und so.
Genau, genau. Und noch welche, ob man welche Gemeinsamkeiten hat und so. Und ja. Darauf freuen wir uns.
Oh, schön. Sag mal, ist das irgendwie, merkst du das an dir, dass du jetzt andere Stammzellen hast, also dass du diese Stammzellenspende bekommen hast? Merkst du das irgendwie? Denkst du irgendwie anders oder verhält sich dein Körper anders oder gibt es da irgendwie ein Gefühl, was anders ist?
Also ich persönlich als solches nicht, obwohl ich ihre Blutgruppe erhalten habe. Ich habe sogar einige Impfungen von ihr erhalten. Aber als solches, ich persönlich merke es nicht, aber mein Umfeld merkt es. Also ich habe mich schon laut Aussagen verändert.
Ja.
Zum Positiven hin. Ja.
Boah, das ist total bemerkenswert, oder? Dass das funktioniert, dass es jemanden gibt auf dieser Welt, und ich meine im gleichen Land, ja, dass es jemanden gibt, der mit seinen Stammzellen dein Leben rettet und dein Körper das auch annimmt und dadurch dann weiterlebt. Ich finde, das ist so groß.
Deswegen bin ich so dankbar, in Deutschland zu leben und dass wir diese Möglichkeit haben. Und dadurch liegt mir halt die Aufklärung sehr am Herzen, weil sehr viele denken immer noch, es sei ja eine fürchterliche OP, man wird aufgeschnitten am Rückenmark, Querschnittslähmung droht oder sonstiges. Mhm. Dabei ist es zu 90% tatsächlich nur eine Blutentnahme, womit man ein Leben retten kann.
Ja, und die Registrierung ist ja auch ganz einfach, ne?
Genau, Stäbchen rein und Spender sein, ja.
Ja. Wenn das jetzt die eine oder andere Hörerin hört und sagt, oh, ich möchte mich auch gern registrieren lassen, wie funktioniert das? Wie macht man das? Wo macht man das?
Das geht ganz einfach online. Man bestellt sich ein Registrierungsset nach Hause, also über die dkms.de-Seite. Mhm. Dann muss man erstmal einen Fragebogen ausfüllen, ob es gewisse Sachen müssen halt vorhanden sein, beziehungsweise man darf halt keine extreme Erkrankungen haben.
Na, und ist das auch so, dass man in so einer gewissen Altersspanne sein muss?
Genau, von 17 bis 55 darf sich halt jeder registrieren. Und dann bekommt man ein Registrierungsset mit nach Hause geschickt. Das beinhaltet 3 Stäbchen und das ist halt ein Wangenabstrich. Also es ist definitiv angenehmer als ein Corona-Test. Und das wird dann halt in den Briefumschlag gesteckt und wird zurückgeschickt. Und das ist alles.
Ja, also ganz, ganz einfach. Wenn man dann tatsächlich irgendwie als Spender ausgewählt wird, ja, wenn das passen sollte, vielleicht könntest du das nochmal kurz erzählen, um den Menschen vielleicht, die das jetzt hören und die da irgendwie Vorbehalte haben, um sie zu ermutigen, sich zu registrieren. Ist das einfach so, man wird angeschrieben und geht dann irgendwo hin und das ist so, wie als würde man Blut spenden gehen oder wie ist das?
Also zuerst geht man zum Hausarzt, dort findet die erste Untersuchung statt. Dort wird nochmal alles abgeklärt, ob man tatsächlich keine ernsthaften Erkrankungen hat. Und wenn dann alles stimmt, wird man eingeladen. Es gibt, glaube ich, 6 Kliniken in ganz Deutschland, wo die Entnahme stattfindet. Und dann wird halt geschaut, wo es halt am nächsten ist für den Patienten. Das Komplette wird von der DKMS übernommen. Also Reisekosten werden übernommen, Hotelübernachtungen werden übernommen. Und bevor es an die Stammzellenspende geht, muss man sich erstmal ein Mittel spritzen über ein paar Tage, damit die Stammzellen anwachsen. Das kann man sich dann entweder selber spritzen oder halt auch beim Hausarzt machen. Und dann geht's in die Klinik.
Und dann ist es aber trotz allem so, dass das sozusagen Blut spendet und das, oder wo wird das entnommen? Also du sagtest ja schon, das ist jetzt nicht mehr so pauschal, dass das am Rückenmark entnommen wird.
Genau, also sollten genügend Stammzellen produziert hat, wird zu 90% ist das halt eine Blutentnahme.
Ja.
Also meine Spenderin lag auch zum Beispiel 4 Stunden dran und dann wird das halt quasi aus dem Körper gezapft. Und sollte das nicht funktionieren, geht man tatsächlich mit einer Spritze in den Beckenkammknochen und daraus werden dann halt die Stammzellen rausgezogen.
Ja, okay.
Das ist dann halt ein kleiner operativer Eingriff, aber das einzige Risiko ist, was man von der Narkose hat.
Ja, okay.
Weil das muss tatsächlich unter einer Narkose stattfinden.
Ja. Ja gut, aber ich meine 90%, das ist ja dann das Risiko nicht allzu groß, dass es aus dem Beckenkamm entnommen werden muss, ne, wenn das in den meisten Fällen.
Genau, und man kann bis zum Schluss immer noch sagen, nee, das möchte ich nicht.
Ja, ja.
Was natürlich schade ist, aber.
Aber das Ganze ist total.
Die Entscheidung obliegt dem Spender.
Ja. Anja, lebst du dein Leben jetzt irgendwie anders als vor deiner Erkrankung? Also mal abgesehen davon, dass du jetzt vielleicht nicht mehr, du hast gesagt, du bist noch verberentet, ne? Das heißt, du gehst nicht mehr arbeiten, aber hast du jetzt irgendwie andere Prioritäten als vor deiner Erkrankung?
Definitiv. Also damals hat man sich über so Kleinigkeiten aufgeregt, mittlerweile lacht man darüber. Mein Partner und ich, wir streiten uns zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Klar hat man halt Auseinandersetzungen, aber wie gesagt, das ist halt komplett was anderes.
Das ist nicht mehr so wichtig, ne?
Man genießt die Kleinigkeiten, man erfreut sich an Kleinigkeiten, man steht schon auf und freut sich einfach und man lebt anders, man lebt intensiver. Und man denkt nicht an, was ist in 5 Jahren, sondern man lebt im Hier und Jetzt.
Abgesehen davon, dass du, also das erzählen mir auch ganz viele Frauen, dass sie, also nach der Diagnose, nach der ganzen Therapie, dass sie irgendwie viel gelassener sind, auch sich selbst gegenüber. Hast du denn auch noch andere Dinge geändert? Du hattest vorhin erzählt, dass du ganz doll darauf achten musstest, wie du dich ernährst, dass du eine Zeit lang sehr steril leben musstest. Ist das immer noch so? Musst du da immer noch sehr drauf achten?
Also ich achte schon darauf, was ich esse. Also das schon, aber ich mag zum Beispiel ganz viele Lebensmittel nicht mehr, die ich vorher gemocht habe. Das hat sich auch durch die Stammzellenspende zum Beispiel geändert. Damals habe ich zum Beispiel super gerne ein Steak gegessen. Das bekomme ich mittlerweile nicht mehr runter. Das kann aber durchaus halt manchmal vorkommen nach so einem Eingriff. Aber ich esse auch mal Fast Food oder ich trinke auch mal ein Glas Wein. Also
ja. Aber in Summe kannst du sagen, dass du ein anderer Mensch bist als vor deiner Erkrankung oder eher nicht?
Doch, es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und dafür bin ich dankbar. Und ich versuche immer, aus allen Dingen, die passieren im Leben, irgendwo auch das Positive zu sehen. Und ich weiß zum Beispiel durch die DKMS, dass durch meine Spendenaufruf damals 5 weiteren Personen das Leben gerettet worden ist.
Oh, wow. Oh, das ist schon, kriege ich gleich eine Gänsehaut.
Ja, und wie gesagt, vielleicht musste ich erkranken, um anderen halt das Leben zu retten.
Ja, du bist ja jetzt also ja auch bei der DKMS sehr engagiert und du hast mir ja heute auch diesen Beitrag von TAF geschickt. Das heißt, du bist auch im Fernsehen zu sehen. Wie ist das denn gekommen, dass du jetzt da so aktiv bist und dass du jetzt dass du Fernsehauftritte hast zum Beispiel? Wie kam es dazu?
Also mit der DKMS stand ich schon die ganze Zeit im Kontakt und dann haben sie dann halt auch einen Aufruf gestartet, dass sie halt neue Volontäre suchen. Und daraufhin habe ich mich dann halt beworben, wurde dann halt eingeladen. Und dann habe ich einen Workshop mitgemacht in Köln und ja, mache halt jetzt meine Registrierungsaktion und unterstütze halt andere.
Wow, voll schön. Das fühlt sich bestimmt für dich genau richtig an, ne?
Genau, und die José Carrera Stiftung ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich halt auch einen Post hatte, weil ich auf der Station von José Carreras lag. Und die haben halt auch einen Bericht über mich verfasst in der Zeitung.
Ja, wie fühlt sich das für dich an, wenn du es so liest, dann was dir, also ja, deine Geschichte so in der Zeitung liest? Was ist das für ein Gefühl?
Es freut mich und ich hoffe, dass ich dadurch halt anderen Menschen Mut machen kann, dass ich tatsächlich, ja, obwohl der Tod neben mir stand, es immer noch irgendwo ein Stückchen Hoffnung gibt und man nicht aufgeben darf.
Ja, ja. Anja, gibt es noch was, das du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mitgeben möchtest, was du für dich jetzt aus der ganzen Geschichte noch für Erkenntnisse gezogen hast, was vielleicht die anderen noch wissen sollten, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ja, lebe dein Leben. Das sagt man halt immer so einfach und für viele hat es mittlerweile keine Bedeutung mehr. Aber man sollte sich wirklich nicht über so Kleinigkeiten aufregen. Das Leben ist so wertvoll und es gibt jeden Tag aufs Neue Dinge zu erleben und zu entdecken und einfach das zu machen, auf was man wirklich Lust hat, weil von heute auf morgen kann es wirklich schlagartig zu Ende sein. Und das muss einem wirklich erst bewusst werden, wenn man krank wird.
Ja, genau, aber das muss ja nicht so sein. Es muss nicht so sein, dass man erst krank werden muss, um diese Erkenntnis zu verinnerlichen. Und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, weil ich glaube, dass man das immer jeden Tag für sich selber wählen kann, ne? dass du das Leben mehr wertschätzt, dass du den Fokus mehr auf die positiven Dinge legst und einfach vielleicht ein bisschen gelassener auch mit dir selber bist. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Genau.
Liebe Anja, ich würde, wenn es dir recht ist, deinen Instagram-Account gerne mit verlinken und natürlich auch die DKMS für alle, die sich da informieren wollen oder die vielleicht gerne selbst Spender werden möchten.
Ja, definitiv. Und auch, dass die sich halt als Volontäre bewerben.
Ja, das genau, auch das, ja, absolut.
Ja.
Ist das denn für dich schwer, darüber zu reden? Oder ist es mittlerweile eher so, dass du das gerne machst, damit andere Menschen das auch hören?
Nein, also für mich, wie gesagt, ich finde das absolut normal. Und es gehört dazu. Es gehört zu mir, es ist meine Geschichte und die hat mich geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin.
Ja.
Ich habe das auch viel mit Humor genommen, weißt du? Also ich weiß nicht, vielleicht hast du das eine Video gesehen, wo ich mir das Haar rausrupfe.
Nee, habe ich nicht.
Und dazu dann irgendwie sage, das ist echt hier gerade zum Haare rupfen und so. Also ich hatte da eine ganz, ganz andere Einstellung. Also ich bin da nicht emotional untergegangen, muss ich sagen. Also ich war da doch ziemlich willensstark.
Ja, ich glaube, mit Humor trägt sich auch vieles leichter, ne?
Ja, ja.
Oh, da hast du ja wirklich einiges erlebt und ganz schön was hinter dir. Wie alt bist du denn, Anja? Darf ich das fragen?
Ja, jetzt werde ich 4, ne? Nein, ich bin 35 geworden.
Aber das ist ja noch super jung.
Ja, ja, mit einem Leben halt, ne?
Also, ja, absolut. Ja. Hast du Kinder?
Nein. Das hat sich jetzt auch erledigt, weil durch die ganze Chemotherapie bin ich tatsächlich in den Wechseljahren. Und das wird nicht mehr funktionieren. Aber damit kann ich leben. Also ich war jetzt nie auf Kinder fokussiert oder so. Das hat mich jetzt auch nicht, wie andere leider da emotional zugrunde gegangen sind oder so. Das habe ich nicht.
Ja. Liebe Anja, ich danke dir für dieses Interview, für deine Worte, für die wertvolle Aufklärungsarbeit, die du hier leistest. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bleib gesund.
Dankeschön. Ich danke dir, dass du dir ebenfalls die Zeit genommen hast und dich so engagierst.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.